Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was blüht Thomas Mann an der Frankfurter Oper? Welchen Zweck hat Getty Images Klage gegen künstliche Intelligenz? Und wo steht Hamburg beim Ideenwettbewerb über die Zukunft des monumentalen Bismarck-Standbilds? Themen dieser Stunde. Viel ist über Thomas Mann bekannt. Trotzdem arbeiten sich Bewunderer des Literaturnobelpreisträgers von 1929 immer noch an ihm ab. Gerade sind zwei neue Bücher über ihn erschienen und in Frankfurt wurde Thomas Manns letzte Erzählung auf die Opernbühne gebracht, Die Betrogene. Aus Die Betrogene wurde beim slowenischen Komponisten Veto Juraj Blühen. Brigitte Fassbender hat diese Auftragsarbeit der Oper Frankfurt inszeniert und Natascha Pflaumbaum war für Fazit heute Abend bei der Uraufführung im Bockenheimer Depot. Eine Frau im Klimakterium scheint im Jungbrunnen gewesen zu sein. Sie hat sich nämlich verliebt. Tatsächlich rückt auch der Tod ihr zu Leibe. Was genau, Natascha Pflaumbaum, passiert?
Ja, die Frau ist Aurelia. Sie war schon mal verheiratet mit Herrn von Tümmler, hat zwei erwachsene Kinder, Anna und Edgar. Und ihre Tochter Anna ist auch ihre beste Freundin, obwohl beide nicht verschiedener sein könnten. Aurelia, also die Mutter, liebt nämlich die Natur. Sie ist romantisch, sentimentalisch, sie ist auch sehr schwärmerisch. Anna hingegen liebt die Abstraktion. Sie hat einen Klumpfuß und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie so zurückgezogen ist, rational ist. Die Mutter ist eben dieser naiv schwärmerische Teil und darum auch dieses Blühen. Sie sieht in allem eben immer eine erwachende Natur. Der Sohn Edgar will dann Englisch lernen und bringt einen jungen Amerikaner nach Hause, den Ken. Und Aurelia, die Mutter, verliebt sich in den jungen Mann. Beide haben Sex. Aurelia blutet und sie glaubt, dass diese unglückliche Liebe oder ungewöhnliche Liebe sie verjüngt habe. Und sie hat jetzt wieder ihre Tage, von wegen. Sie hat einen Tumor und statt Liebe erwartet sie der Tod und sie stirbt. Das ist die Geschichte.
Und was hat der österreichische Dramatiker Händel Klaus in seinem Libretto dann mitgemacht?
Die Novelle von Thomas Mann ist eigentlich so richtig im hohen Ton von Thomas Mann, verschachtelte Syntax. Aber Händel Klaus verdichtet diese Geschichte geradezu und bringt eine sehr, sehr bildhafte Sprache dazu. Also ganz minimalistisch, ganz schnörkellos. Er entblättert im Prinzip diesen Thomas Mann-Duktus und schafft eine sehr poetische Sprache, wo jeder Satz ein Bild ist. Wenig Worte, alles gesetzt wie japanische Haikus und er macht 7 Bilder, alle aus der Sicht von Aurelia erzählt und diese 7 Bilder werden quasi zusammengekittet durch Zwischenmusiken von einem Vokalensemble. Das singt aber eigentlich keine wirklichen Texte, sondern eigentlich nur Gefühle, Stimmung, Befindlichkeiten, musikalische Gesten, Klänge, Alltagsgeräusche, Seufzer, Stöhner, Glissandi. So werden also diese sehr, sehr abstrakten 7 Bilder zusammengefügt.
Und Brigitte Fassbender hat die Geschichte von 1953, damals wurde sie veröffentlicht, irgendwie ins 21. Jahrhundert gebracht oder nicht?
Ja, sie schafft einen Einheitsraum, der auch sehr abstrakt ist, weil sie tatsächlich sagt, und das darf man sonst eigentlich gar nicht so erwähnen, das Bühnenbild soll nicht ablenken. Und das ist sehr generös von ihr, weil tatsächlich soll hier die Musik im Zentrum stehen. Und sie macht diesen Einheitsraum, sie baut überdimensionale Weidenkätzchen, also diesen Busch dorthin. Diese Puschel, die sind menschengroß und man sieht an diesen Weidenkätzchen, da ist Frühling, aber diese großen Puschel, Schlüssel. Die könnten auch Spermatropfen sein. Sie könnten auch Ovarien sein, also diese Eierstöcke, die dann am Ende vom Krebs befallen sind. Diese Weidenkätzchen-Trennwände werden rausgezogen und so entblättert sich im Prinzip dieser eine Raum des Bockenheimer Depots und wird mehr und mehr zu dieser Innenwelt von Aurelia. Und auch die Bühne, ja, die ist eigentlich sehr karg. Die verschiedenen Facetten des Blühens werden vielleicht durch diese Entblätterung gezeigt, aber es gibt eigentlich gar nicht, es gibt noch ein großes Sofa, aber eigentlich geht es gar nicht darum, dass der Ort noch bespielt wird. Tatsächlich geht es um die verschiedenen Beziehungen von Aurelia zu ihrer Mutter, zu Ken und dann zu dem Sohn und nachher auch zu dem Arzt. Also das wird richtig ausgestellt auf der Bühne.
Und diese Geschichte so ausgebuddelt und inszeniert zu haben, saßen Sie da in der Uraufführung und dachten, oder dachten Sie, interessant?
Ich fand es total spannend. Zum einen, weil das eine unerhört gute Musik ist, die einfach komplett nochmal die Geschichte auf eine andere Ebene hebt. Also das Ensemble Modern hat gespielt. Und die Geschichte von Vito Jurai ist einfach sehr gestisch. Viele Geräusche, viele Skalen, also Tonleiter, die nach oben und nach unten gehen. Völlig konstruierte, konstruktive Überlagerung von Klängen, Alltagsgeräuschen, Naturgeräuschen. Rhythmisch wie zufällig, aber total berechnet. Akkorde so übereinander geschichtet, dass man schon fast genervt ist, weil das so richtig viel ist. Also es ist ein hektisches, nervöses, hysterisches Klanggewebe, eben wie so eine Frau im Klimakterium, Entschuldigung, aber ich bin selber eine. Wie so eine ist und das wirkt so zufällig wie aus dem Bauch raus, ist aber hochkomplex und konstruiert. Und dann sieht man, dass die einzelnen Personen total genau mit Musik beschrieben worden sind. Aurelia, ein Mezzo, begleitet immer durch ein Saxophon. Anna, ein leichter Sopran, in extremer Lage, die immer zum Schreien neigt. Auch ihr Klumpfuß mit so einem verzerrten Walzer, total exzentrisch kommt die immer daher. Dieser junge Ken, der Amerikaner, in den sich alle verlieben, wird mit einer Gitarre charakterisiert. Die Musik, die ist dann auch mal fast ein bisschen humorvoll. Dann gibt es Anklänge an die amerikanische Hymne. Aber es ist einfach eine total artifizielle und doch sehr sinnliche Klangsprache, vor allem dann eben auch durch das Vokalensemble, das erst im siebten Bild anfängt zu singen. Und da gibt es was ganz Besonderes, nämlich den sogenannten Strohbass. Das ist, wenn Bässe nur mit ihrem Brustregister singen. Man kennt das vom Obertongesang, wenn der Brustraum dann so richtig rasselt. Und so gibt es extrem viele Entdeckungen, was Klänge angeht. Man ist die ganze Zeit nur in Anspannung und denkt, wo kommt das denn jetzt her? Wie haben Sie das denn gemacht? Wie funktioniert das? Und immer diese Assoziation, was für ein Gefühl, was für eine Befindlichkeit, was für eine Geste drückt das jetzt gerade aus. Es ist sowas von überkomplex und erst zum Schluss, in der Schlussszene, wird alles total ruhig. Und die Musiker legen ihre originalen Instrumente ab und nehmen alle Klangschalen in die Hand und spielen die mit einem Klöppel an. Aber nicht, dass das anfängt zu schwingen, sondern auch nur rhythmisch. Und auch das wirkt wieder wie so ein Staccato, wie so ein rhythmisches Zucken. Und es ist so gut gemacht, weil man denkt, wie kann man so präzise spielen? Also es ist diese Faszination von Klangerzeugung, vom Performativen, aber auch vom Unerhörten und Ungehörten. Und es ist so artifiziell auch diese Frauengeschichte so artifiziell auf die Bühne gestellt. Also es macht extrem viel mit einem, finde ich.
Falls Sie mal überlegen sollten, wie Sie Begeisterung definieren, dann denken Sie an Natascha Pflaumbaum nach der Uraufführung von Blühen, die Oper von Vito Jurai, nach der Erzählung Die Betrogene von Thomas Mann. Die nächsten Vorstellungen im Bockenheimer Depot in Frankfurt sind am kommenden Mittwoch und Samstag. Sie nutzte schon früh Papas private Dunkelkammer, Barbara Klemm. Sie schuf ikonografische Fotos und wurde dafür im vorvergangenen Jahr mit dem Internationalen Folkwang-Preis ausgezeichnet. Die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen widmet der Westfalin nun eine große Werkschau, die sich Susanne Lührweg am heutigen Eröffnungstag gleich angesehen hat.
Joschka Fischer sitzt auf einer Leiter, auf dem Kopf trägt er einen Helm, zu seinen Füßen demonstrieren junge Frauen und Männer. Ein Foto aus dem Jahr 1968, entstanden in Frankfurt zur Zeit der Studentenunruhen. Joschka Fischer war bundesweit noch eher unbekannt, aber schon eine Lokalgröße, wie sich Barbara Klemm erinnert.
Er war ja doch da immer überall zugange und hat sich ja auch in Frankfurt weitergebildet. Also es war immer schon ein klarer, gescheiter Kerl, aber auch natürlich auch von sich eingenommen. Und dann kam so eine Entwicklung, erst wurde er ja Minister in Hessen, da habe ich dann auch ihn mit den weißen Turnschuhen, wie alle, fotografiert, ist aber nicht so ein gutes Bild geworden. Und dann eben später als Außenminister.
Als Außenminister hat sie ihn in seinem Büro abgelichtet, unter einem Warhol-Siebdruck von Willy Brandt. Beide Bilder sind in Oberhausen zu sehen, direkt im ersten Raum, der vor allem bekannte Politikerbilder und wichtige Ereignisse zeigt, wie auch jenes von Willy Brandts Treffen mit Brezhnev.
Das war 1973, als zum ersten Mal ein Generalsekretär der Sowjetunion überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Und da war wirklich die Weltpresse da. Und ich habe es geschafft, da reinzukommen.
Barbara Klemm hat eines jener ikonischen Bilder gemacht, die um die Welt gingen und vielfach zitiert wurden. Zwar verlässt sie bereits mit 14 die Schule, macht eine Lehre zur Fotografin, doch ihr Vater ist der Maler und Kunstprofessor Fritz Klemm, der ihren Blick für Bildkompositionen prägt. Und so ist es wenig verwunderlich, dass ihre Fotos gerne mit großen Vorbildern aus der bildenden Kunst verglichen werden, sagt auch Museumsdirektorin Christine Vogt.
Also zum Beispiel ist dieses sehr berühmte Bild, wo Brandt in der Mitte sitzt und Brezhnev und so weiter drumherum sitzen. Das ist immer auch als die Anatomie des Dr. Tulpe von Rembrandt mitinterpretiert worden. Also man hat diese Hauptperson und die Schüler und alle sind ja auch die anderen Minister, auch Scheel und so, ihm da ganz zugeneigt und ganz konzentriert. Oder man sieht bei dem DDR-Foto, wo sie die Sporthochschule fotografiert hat, so ein Mädchen an so Ringen hängen und darunter sind so Schaumstoffstücke und natürlich denkt man sofort an Caspar Davids Friedrich und das Eismeer. Und denkt, oh Gott, wenn das Kind jetzt da runterstürzt, dann sind es doch spitze und kalte und scharfe Dinge, die da sind.
Christine Vogt hat gemeinsam mit der heute 83-jährigen Barbara Klemm die Ausstellung konzipiert. Die Werke spannen einen Bogen von der westdeutschen Geschichte über die Wiedervereinigung bis hin zu Reisefotos aus Russland, den USA und zahlreichen Künstlerinnenporträts. Vor allem die Aufnahmen aus dem geteilten und dann wiedervereinigten Deutschland holen die Geschichte mit voller Wucht ins Bewusstsein zurück.
Beim Mauerfall hat sich sofort in den Flieger gesetzt, ist nach Berlin geflogen und man erlebt diese auch damals ja Unglaublichkeit, kann man in diesen Bildern nochmal miterleben. Und es ist wirklich so, dass auf dem einen Bild noch Krenz und die DDR-Politiker die Faust hochhalten und dann im nächsten Moment ist die DDR passé.
Die DDR ist genauso passé wie die McDonald's-Filiale in Moskau. Barbara Klemm hat viele historische Ereignisse begleitet, war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt. Dennoch sind ihre Bilder keine Schnappschüsse. Vor allem nicht die Porträts von Prominenten, die sie zu Hause besuchte. Sie erzählen auch ohne Text viel über die Personen. Die Schriftstellerin Hertha Müller zerschnipselt Zeitungsartikel, der Künstler Neo Rauch schwingt energisch den Pinsel und der Autor Peter Handke wirkt jung und leicht stoisch, wie Barbara Klemm erzählt.
Was wollen Sie fotografieren? Habe ich gesagt, ich habe gedacht, ich mache, was Sie machen. Habe ich gesagt, ich sitze hier nur.
Handke sitzt, Andy Warhol steht und blickt die Fotografin hypnotisch an. Hinter ihm ein Porträt Goethes. Eine Aufnahme, die nicht geplant war.
Ja, es war Zufall in dem Fall, weil ich nicht wusste, dass Warhol im Haus ist, im Städel, und dass er sich den Goethe angucken würde, den er ja als Kopf immer als Siebdruck hergestellt hatte, aber ihn wohl nie im Original gesehen hatte.
Manches mag Zufall gewesen sein, manchmal war auch Glück im Spiel, aber vor allem war Barbara Klemms Karriere harte Arbeit und Können. Sie hat sich immer akribisch vorbereitet, die Bücher der SchriftstellerInnen gelesen, die Arbeiten der KünstlerInnen studiert, bevor sie die Menschen für die Aufnahmen getroffen hat. Und sie hat immer analog, immer ohne Blitz, immer schwarz-weiß fotografiert.
Und dabei bin ich auch geblieben, weil ich denke, das ist einfach die Konzentration auf den Inhalt und man muss den Inhalt sozusagen vermitteln.
Die Ausstellung in Oberhausen vermittelt viel Inhalt, viele Ideen und gleicht einem Gang durch die bundesdeutsche Geschichte. Mit Höhen und Tiefen, nicht bunt, aber bedeutsam.
Schwarz-Weiß ist Farbe genug. Die Ausstellung der Fotografien von Barbara Klemm ist bis zum 7. Mai in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen zu sehen. Gleich geht's in der Kultur vom Tag um Bilder, die mit künstlicher Intelligenz hergestellt werden. Bis dahin die Niederländerin Kovacs, die nicht nur arabische Instrumente, sondern auch die Freiheit lebt. Text zu Bildgeneratoren. Ein einfaches Wort für die künstliche Intelligenz, die mit einem kurzen Satz auch aus Ikonen der Kunst neue Bilder schafft. Mit ihrer Verwendung soll die KI eigentlich nur lernen, aber das eigentlich geschützte Material wird in einem so großen Umfang von Stable Diffusion, DALL-E und Midjourney genutzt, dass die Bildagentur Getty Images Klage eingereicht hat. Was kann die künstliche Intelligenz und was bedeutet ihr Einsatz für die Kunst? Das habe ich Roland Meyer gefragt. Der Bild- und Medienwissenschaftler forscht an der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das Modell für Stable Diffusion wurde an der Uni München entwickelt. Wozu?
Der Unterschied bei Stable Diffusion ist, dass es ein Open-Source-Modell ist, also dass es tatsächlich öffentlich zugänglich ist. Die Daten, die sind tatsächlich einsichtig. Bei DALL-E weiß niemand, welche Daten da reingeflossen sind. Und hier ist das alles offen einsichtig. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe für diese Klage, dass man in dem Fall tatsächlich nachvollziehen kann, mit welchen Bildern und Bildtextpaaren dieses Modell trainiert wurde. Dass sowas an einer Universität entsteht und nicht an einer kommerziellen Firma, ist insofern nicht uninteressant, als möglicherweise Forscher, die in universitären Kontexten arbeiten, eher darauf pochen können, dass das, was sie da machen, wenn sie solche urheberrechtsgeschützten Bilder für Trainingszwecke sammeln, Fair Use nach dem amerikanischen Copyright ist, also eine Art angemessene, faire Verwendung, die kein Bruch des Urheberrechts ist. Und insofern ist es interessant, dass diese Forschung zwar an der LMU stattfand, aber eben auch ganz wesentlich finanziert wurde von der Firma Stability AI, einer britischen Firma, die durchaus auch kommerzielle Interessen an diesem Modell und dessen Vermarktung hat.
Mal für Einsteiger, wie könnte denn ein Textbefehl lauten, mit dem ein Bildgenerator sich an einen Vermeer oder an eine Annie Leibovitz macht?
Das ist im Grunde ganz simpel und einfach. Man kann bei diesen Eingaben sagen, im Stile von Annie Leibovitz, im Stile von Vermeer und dann ein Porträt von Brad Pitt im Stil von Vermeer. Und dann spuckt es einem etwas aus, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, Sie lachen, ich habe es heute Nachmittag ausprobiert. Das Ergebnis sieht dann nicht ganz nach 17. Jahrhundert aus und nicht ganz nach Vermeer. Es sieht mehr so ein bisschen aus wie Filmplakatmalerei. Man kann das, wenn man diese Prompts entsprechend dann noch feintunet, sicherlich dem annähern. Aber es ist immer nur eine vage Annäherung, keine 1:1 Fälschung oder Stilkopie, was da entsteht, würde ich sagen.
Nicht nur Getty Images, auch Künstlerinnen und Künstler klagen auf Einhaltung des Urheberrechts. Dahinter steht eine Initiative, die von 5 Milliarden Vorlagen spricht, die zur Fütterung der KI bislang benutzt worden sind. Ist das eine korrekte Größenordnung? Ist das so vorstellbar?
Das entspricht den Zahlen, die auch die Forscherinnen angeben. Das ist der sogenannte Lion-Datensatz, der dort benutzt wird. Die Frage ist nun, wie viele davon widerrechtlich verwendet wurden. Das ist durchaus offen, denn manches davon könnte natürlich auch Public Domain, also gemeinfrei sein. Vor allem ist aber eben auch gar nicht entschieden, ob die Nutzung zu Trainingszwecken einen Urheberrechtsverstoß darstellt. Da helfen möglicherweise solche Fair-Use-Regelungen. Und eben darum, denke ich, strengt Getty jetzt diesen Prozess an. Aus meiner Sicht hängt das letztlich davon ab, wie man diesen Trainings- und Bildgenerierungsprozess versteht. Wird da etwas mechanisch kopiert, reproduziert und nur ein bisschen neu durcheinander gemischt? Oder entsteht da wirklich etwas Neues, was gewissermaßen nur diese Trainingsdaten zum Ausgangspunkt wie eine Art Inspiration hat? Und das ist ja eine zu klärende Frage.
Um den Möglichkeiten bzw. dem Ziel dieser Text-zu-Bild-Generatoren auf die Spur zu kommen, wenn jetzt nicht nur Milliarden Vorlagen, sondern Billionen der KI helfen zu lernen. Was glauben Sie, öffnet sich dafür ein Horizont?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde behaupten, in den Dimensionen, in denen man sich da mittlerweile bewegt, ist die reine Steigerung der Menge im Grunde etwas, was vielleicht die Bandbreite dessen erhöht, was an Bildern möglich ist. Aber es erhöht, denke ich, nicht unbedingt die Qualität der Bilder. Vor allen Dingen entstehen mit solchen riesigen Mengen natürlich neue Probleme. Es braucht fast immer irgendeine Art von Auswahl und Filterung. Denn je mehr schlecht annotierte, falsch beschriebene, sexistische, klischeehafte, stereotype, rassistische Bilder und Beschreibungen da einfließen, umso schlechter und fragwürdiger werden dann eben auch die Ergebnisse. Und für diese Vorauswahl, Selektion, da werden immer tatsächlich auch noch Menschen benötigt. Und zwar Menschen, die häufig sehr schlecht bezahlte Arbeit machen unter sehr schlechten Bedingungen, sozusagen mit daran wirken, dass diese Trainingsdatensätze von dem Schlimmsten gesäubert werden, was da reinfließen könnte. Und ein anderes Problem ist, diese Software ist ja im Prinzip sehr dumm. Die lernt bestimmte visuelle Muster aus den Bildern, aber sie hat überhaupt gar kein Wissen über die Welt. Und zum Beispiel kann man bei Bildern von Menschen immer wieder feststellen, die haben nur in Ausnahmefällen 5 Finger, sondern meistens mehr oder weniger. Das weiß die Software einfach nicht. Die hat sehr, sehr viele Bilder gesehen, auch sehr viele Bilder von Händen. Und mehr Bilder von Händen würden der auch nicht helfen, das klar zu bekommen. Also man müsste, denke ich, noch andere Möglichkeiten sozusagen der Verbesserung finden als die reine Steigerung von Datenmengen.
Weil Sie gerade bei Fingern sind, was könnte denn die KI mit den Text-zu-Bild-Generatoren, würden die Hobbits nochmal neu verfilmt? Also was eröffnen sich denn da für technische Möglichkeiten, um Filme zu produzieren?
Ich denke, das ist was gerade auch in Entwicklung ist. Das scheint mir, soweit ich das beobachte, noch sehr in den Anfängen zu sein. Tatsächlich glaube ich, dass wenn das im Filmbereich eingesetzt wird, das eher in der Konzeption als in der Produktion stattfindet, also bei sowas wie Character Design oder Storyboarding. Aber sicherlich wird das die Special Effects Landschaft mittelfristig verändern. Und meine Vermutung wäre, der ökonomische Druck auf diese ganze Industrie wird noch weiter steigen, wenn man zumindest Teile dieses Prozesses automatisieren kann mit solchen Technologien.
Na, jetzt heißt es ja schon, das sei eine technische Revolution. Und dann stellt sich gerade nach all dem, was Sie gerade geschildert haben, ja wieder mal die große Frage, kann KI aus jedem Menschen einen Künstler machen? Was glauben Sie?
Ich glaube nicht, dass sie den Menschen ersetzen kann. Also es wird immer noch Raum für menschliche Kreativität geben, glaube ich. Aber die kann sich natürlich von dieser Software anregen lassen. Sie kann sie sich als Werkzeug nehmen. Und in dem Fall entsteht vielleicht sowas wie eine Art Co-Kreation zwischen Mensch und Maschine. Aber die Maschine aus sich heraus schafft sicherlich keine Kunst und macht auch aus einer Nicht-Künstlerin keinen Künstler.
Welchen Stellenwert hat für Sie diese Getty Images-Klage?
Was ich spannend daran finde, ist, dass man das Gefühl hat, da prallen im Grunde zwei Welten und zwei Geschäftsmodelle aufeinander. Ja, also Getty steht im Grunde für ein altes, doch sozusagen frühdigitales Modell, wo ein großes Bildarchiv verwaltet wird, aber es werden im Grunde einzelne Lizenzen für einzelne Bilder verkauft. Ne? Und jedes einzelne Bild ist etwas wert. Und was diese KI-Modelle machen, ist, dass sie das ganze Internet im Grunde als Ressource nehmen, wo das einzelne Bild nicht zählt und was zählt, sind die Muster, die man daraus extrahieren kann und die unendlichen Mengen von neuen Bildern, die man daraus generieren kann. Und Getty sieht, dass das ein Umbruch ist und, glaube ich, will mit dieser Klage Claims abstecken in einer veränderten Medienlandschaft. Und ich fand es sehr interessant, dass sie das vergleichen mit der Situation der Musikindustrie Anfang der Nullerjahre mit so Tauschbörsen wie Napster. Gab es einen komplett unregulierten neuen Austausch von Musik und neue Wege sozusagen der Verfügbarmachung von Musik. Und dann hat sich das reguliert durch solche Plattformen wie iTunes oder Spotify. Und ich glaube, so etwas Ähnliches wollen die auch. Die wollen ein Lizenzmodell für ihre Bilder. Aber das heißt natürlich, dass wenn diese KI-Firmen die Bilder zu Trainingszwecken nutzen, werden die nicht lizenzieren auf der Basis von $1 pro Bild oder noch mehr, sondern das werden Centbeträge sein. Aber es werden zumindest neue Allianzen und neue Plattformen entstehen und ich glaube, darauf zielt diese Klage, das jetzt durchzusetzen und dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen erstmal überhaupt zu schaffen.
Sagt der Bild- und Medienwissenschaftler Roland Meyer von der Ruhr-Uni Bochum. Danke für Ihre Zeit und noch einen schönen Abend.
Ja, ebenso. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrags zwischen Deutschland und Frankreich feiern auch viele Goethe-Institute weltweit. So wird etwa im irakischen Erbil der symbolische Grundstein für ein neues deutsch-französisches Kulturinstitut in Anwesenheit zahlreicher Vertreterinnen aus Politik und Kultur gelegt. Die Goethe-Institute in Frankreich legen mit verschiedenen Projekten den Fokus auf die Kultur- und Kreativwirtschaft diesseits und jenseits des Rheins. Frankreich und Deutschland besiegelten mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963 das gemeinsame Ziel, zukünftig vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, auch in der Bildungs- und Kulturpolitik. In Peru sind 400 gestrandete Touristen in Sicherheit gebracht worden. Sie wollten eigentlich die berühmte Inka-Stätte Machu Picchu besichtigen. Wegen der aktuellen Unruhen war sie geschlossen worden. Die Besucher saßen am Fuße des Berges mit der Weltkulturerbestätte fest und wurden nach Cusco gebracht. Paula Kersten.
Bereits Mitte Dezember saßen hunderte ausländische Touristen rund um den Machu Picchu fest. Die teils gewaltvollen Proteste gegen die Regierung haben den Tourismus im Land schwer getroffen. Die peruanische Nachrichtenagentur Agencia Andina hatte vergangene Woche berichtet, dass 90% der Buchungen bis Ende März storniert worden seien. Die Proteste begannen Anfang Dezember mit der Verhaftung des damaligen Präsidenten Castillo. Die Demonstrierenden fordern unter anderem den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte und Neuwahlen. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kamen bislang mehr als 50 Menschen ums Leben.
In Namibia haben Gegner des Abkommens mit Deutschland zur Kolonialvergangenheit die Regierung in Windhoek angeklagt. Ihr Ziel ist es, die gemeinsame Erklärung außer Kraft zu setzen. In der Vereinbarung hatte sich Deutschland 2021 nach jahrelangen Verhandlungen bereit erklärt, mehr als 1 Milliarde Euro Entwicklungsgelder an Namibia zu zahlen. Bei den Klägern handelt es sich um Vertreter der Volksgruppen der Nama und Herero. Ihrer Ansicht nach verstößt die gemeinsame Erklärung gegen Parlamentsregeln und Entscheidungen sowie gegen Namibias Verfassung. Sie sei ohne Beteiligung Betroffener oder allgemein der namibischen Öffentlichkeit verfasst worden, so die Aktivisten. Die kanadische Regierung hat sich mit 325 indigenen Völkern auf Entschädigungszahlungen in Höhe von umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro geeinigt. Zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und den 1990er Jahren hatte die kanadische Regierung etwa 150.000 indigene Kinder in Internate geschickt, die zum großen Teil von der katholischen Kirche betrieben wurden. Sie wurden von ihren Familien, ihrer Sprache und ihrer Kultur abgeschnitten. Viele von ihnen wurden körperlich und sexuell misshandelt. Offiziell kamen mehr als 4.000 Kinder infolge von Unterernährung, Krankheiten und Vernachlässigung ums Leben.
Wie können menschliche Gebeine respektvoll zurück in ihre Heimatländer gebracht werden? Ein ruandisch-deutsches Forschungsprojekt hat seit 2017 daran gearbeitet, diese Frage zu beantworten und nun ein Buch als Leitfaden daraus gemacht. Marius Kowalak hat mit Kolleginnen und Kollegen über 1.100 Schädel aus dem besetzten Gebiet untersucht, das zu Kaiser Wilhelm Zeiten Deutsch-Ostafrika hieß. Schönen guten Abend, Herr Kowalak.
Guten Abend.
Die deutsche Bürokratie ist berühmt-berüchtigt, was das Archivieren angeht. Was waren die größten Bestimmungshürden, selbst wenn die Gebeine in Berlin beschriftet waren und Inventarnummern hatten?
Die größten Hürden waren das Fehlen der Primärdokumentation. Das heißt, es gab keine Inventarbücher mehr, es gab keine Karteikarten mehr, wo noch zusätzliche Informationen vorhanden gewesen wären. Deswegen gab es eben eigentlich nur die Schädelbeschriftung und von denen musste man dann eben ausgehen und weiter forschen.
Wenn es Inventarbücher gibt, was steht denn da so drin?
Da kann man dann zum Beispiel den Kontext rekonstruieren. Also dort wurde dann tatsächlich auch teilweise genauer beschrieben, woher diese menschlichen Überreste kamen. Vielleicht Orte, vielleicht ob ein Grab geöffnet wurde, ob jemand hingerichtet wurde. Vielleicht sogar Namen der Verstorbenen.
Und war es auch eine Schwierigkeit, dass, wenn der Fundort bei den Materialien war, das ja nicht unbedingt der Herkunftsort ist und darum geht es ja, wenn es um Restitution geht?
Das kann ein unterschiedlicher Ort sein. Zum Beispiel haben wir das in Tansania, das Karawanträger in Bagamoyo, und das war ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Karawanhandel, dass dort Menschen verstorben sind und dann von den dort tätigen Arzt nach Berlin geschickt wurden, die menschlichen Überreste dann. Und dass natürlich der Wohnort, der Herkunftsort dieser Menschen natürlich ein ganz anderer ist. Und das lässt sich dann teilweise tatsächlich nicht mehr rekonstruieren. Im Falle Ruandas hatten wir das Problem, dass Jan Schikanowski, der Anthropologe der Expedition, der die menschlichen Überreste eingeschickt hat, nur Region beschrieben hat tatsächlich, weil er selbst eben nicht ganz sicher sein konnte, woher diese ganzen Verstorbenen tatsächlich kamen.
Was für Kernearbeit haben Sie denn in Ruanda, Kenia und Tansania gemacht?
Das kommt eben auf die Fachdisziplin an. Also wir hatten in dem Team jetzt Historiker oder beziehungsweise für mich jetzt auch Ethnologen, dann hatten wir aber auch Anthropologen im Team. Mein Teil war jetzt die historische Prominenzrecherche, also ich bin durch die ganzen historischen Quellen gegangen und habe eben versucht, es so weit wie möglich zu rekonstruieren, woher die Toten kamen. Teilweise, wenn man die Expeditionsberichte liest, die Briefwechsel, private Tagebücher, dann kann man schon manchmal ganz genau rekonstruieren, woher die verstorbenen Menschen kamen. Die Anthropologie hat aufgrund von nicht-invasiven Untersuchungsmethoden, das heißt, dass der Schädel oder das Skelett nicht beschädigt worden, zum einen Grunddaten aufgenommen, zum Beispiel Geschlecht oder das Alter, aber zum Beispiel auch Traumata, die zum Beispiel durch Gewalteinwirkung entstanden sind, festgestellt oder Krankheiten. Und diese Informationen konnten dann wieder mit den historischen Daten abgeglichen werden. So hat man dann eben Indizien für Indizien zusammengeführt und den möglichen Kontext rekonstruiert. Das ruandische Team hat neben der historischen Forschung in Ruanda selbst ja auch Feldforschung in den Communities betrieben. Das heißt zum einen das Wissen überhaupt, dass die Verstorbenen, dass deren menschliche Überreste der Vorfahren eben in Berlin sind, überhaupt in den Communities getragen, was in den meisten Fällen überhaupt nicht bekannt war. Dann natürlich auch noch die oralen Tradierungen aufgenommen zur Kolonialgeschichte oder auch, ob überhaupt bekannt war, woher vielleicht die Menschen gekommen sein könnten, welche Bestattungsmethoden gab es zur Zeit, als die menschlichen Überreste entnommen wurden. Aber auch eruiert, wie mit den menschlichen Überresten weiter umgegangen werden soll.
Das hört sich jetzt für mich so an, als wenn ein Großteil Ihrer Arbeit darauf fußt, dass die Erinnerungen, von denen Menschen Ihnen erzählt haben, in den drei genannten Ländern Ruanda, Kenia und Tansania entscheidend für Ihre Aufklärungsarbeit waren.
Das stimmt, ja. Also das sieht man einmal daran, dass auch Anfragen aus den Communities selbst, vor allem aus Tansania, vor allem aus der Kilimanjaro-Region, an uns gestellt wurden von hingerichteten Ahnen, von denen es die oralen Tradierungen gibt, dass die Köpfe nach Berlin geschickt wurden. Und dann haben wir eben geschaut, ob sie tatsächlich da sind, auch DNA-Analysen gemacht, Abgleiche mit Nachfahren. Allerdings kam da eben nur ein negatives Ergebnis leider zustande. Dieser Input der Communities, der lokalen Communities, war sehr wichtig für unsere Arbeit.
Sie haben schon den Namen des polnischen Anthropologen Jan Czekanowski erwähnt. In den allermeisten Fällen, in denen Sie und Ihre Kollegen jetzt geforscht haben, kamen ja die menschlichen Überreste aus der, sagen wir mal, Sammlung, um die er sich gekümmert hat. Wenn jetzt aber irgendwo anders in irgendeinem Völkerkundemuseum es Schädel gibt, die nicht nur einen Sammler hatten, sondern mehrere, oder es nicht bekannt ist, woher die kommen. Die haben dann, weil sie nicht aus der deutschen Bürokratie kommen, vielleicht gar keine Inventarnummern mehr. Inwiefern kann das für alle Fälle der Provenienzforschung, der Rückgabe von Human Remains, Ihr Forschungsprojekt so eine Blaupause sein?
Das ist schwierig. Wenn es gar keine Informationen zu den Schädeln gibt, dann kann auch unser Projekt tatsächlich nicht helfen. Im Zuge des Projekts haben wir eben festgestellt, aufgrund von Briefwechseln von Felix von Luschan, also dem Kustos der Sammlung, dass er die Vermutung hatte, dass zum Beispiel menschliche Überreste von dem Genozid, der an den Herero und Nama nach Berlin geschickt wurden, da gibt es eben Postkarten zu, die dies abbilden, wie diese menschlichen Überreste verpackt werden. Und er wurde gefragt, wo diese denn seien, ob sie in seiner Sammlung seien. Und er hat das verneint und er wüsste auch nicht, dass sie überhaupt in irgendeine wissenschaftliche Sammlung eingegangen sind. Seine Vermutung war eben, dass diese Schädel privat verkauft wurden, als Anatomieschädel, also an denen Anatomie gelehrt wurde. Und das würde dann bedeuten, dass sie überhaupt gar nicht beschriftet wurden, dass es keine wirkliche Information gibt, dass sie aus dem heutigen Namibia kommen würden. Dementsprechend ist dann fast eine Aufarbeitung und die Rückgabe ausgeschlossen.
Geht denn Ihre Arbeit jetzt weiter?
Unsere Arbeit, ja. Tatsächlich gab es ein Folgeprojekt in Ruanda, das jetzt nochmal eruieren sollte, wie jetzt der Prozess der Rückgabe organisiert werden soll und wie die Communities dann eingebunden werden sollen. Und das Ganze, was wir jetzt schon gestartet haben, wurde eben nochmal vertieft. Und in Tansania gibt es hoffentlich bald noch ein Folgeprojekt, jetzt nicht von uns, aber von tansanischer Seite, die das Gleiche auch nochmal in Angriff nimmt und in den einzelnen Communities fragt, wie mit den menschlichen Überresten weiter umgegangen werden soll.
Sagt der Provenienzforscher Marius Kowalak über seine Arbeit an dem Pilotprojekt zur deutschen Kolonialgeschichte. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Morgen geht er los, der Ideenwettbewerb. Was mit dem 34 Meter hohen Bismarck-Standbild passiert, das seit 117 Jahren über der Elbe in Hamburg thront. Gerade ist es für gut 9 Millionen Euro saniert worden. Eine eindeutige Entscheidung, dass es erhalten bleibt. Nur wie? Axel Schröder hat die Positionen abgefragt.
Die weltweit größte Bismarck-Statue, 34 Meter hoch, ein 10 Meter langes Schwert in den Händen, möchte Millicent Adjaye vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial am liebsten zerlegt sehen.
Zwei Möglichkeiten, komplett weg oder eben halt bis zur Hälfte weg. Wenn es minimiert ist, klein ist, dann hat es auch nochmal eine Wirkung.
Adjai hat afrikanische Wurzeln und meidet die Gegend am Elbhang, fühlt sich nicht wohl beim Anblick des denkmalgeschützten Heldenstandbilds.
Ich überblicke alles, ich habe Macht. Das ist ja alles das, was mitschwingt dann mit so einer übergroßen, überdimensionalen Statue.
Der Reichsgründer bereitete den Boden für die deutschen Kolonialverbrechen in Afrika. Er drangsalierte Homosexuelle und verfolgte Sozialdemokraten. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster ist SPD-Politiker und auch er kann dem Bismarck in der Hansestadt nicht viel abgewinnen.
Bismarck ist niemand, auf den ich mich ungebrochen in einem demokratischen Land beziehen kann als eine historische Figur, die ein Vorbild ist, sondern es ist jemand, der sozusagen sicherlich Dinge getan hat. Und Sie sprechen mit dem Sozialdemokraten, die Sozialistengesetze sind meiner Partei sozusagen tief auch noch eingeschrieben, der Kulturkampf sicherlich der katholischen Kirche und was wir da noch alles so finden. Und ich finde, das darf man reflektieren, wenn man eine solche Statue im öffentlichen Raum hat.
Deshalb soll nun mit Kunst der Kontext der bismarckschen Politik sichtbar gemacht werden. Ein Abriss ist ausgeschlossen.
Wenn man solchen Forderungen nachgehen würde, hätten wir am Ende städtische Oberflächen, in denen wir sozusagen die Widerhaken unserer Vergangenheit gar nicht mehr sehen würden. Das heißt, wir hätten so eine bereinigte Oberfläche, in der wir die Auseinandersetzungspunkte mit dem, was mal schiefgelaufen ist in der Vergangenheit oder was zu diskutieren ist, was vielleicht auch einfach noch ein offenes Gespräch ist, das wir nicht zu Ende geführt haben, gar nicht mehr sichtbar werden. Und das hielt ich für das Problematische.
In den Ausschreibungsunterlagen der Stiftung Historische Museen Hamburg heißt es, der Ideenwettbewerb soll eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte, Kontext und Rezeption des Denkmals fördern, neue Blicke und Sichtweisen auf das Standbild eröffnen. Eine international besetzte Jury soll bis Juli über die Gewinner des Wettbewerbs entscheiden. Das letzte Wort hat dann die hamburgische Bürgerschaft. Allzu grob soll das Denkmal aber nicht angegangen werden, erklärt Carsten Broster.
Der Bismarck selber ist ein Denkmal und als Denkmal ist er geschützt. Insofern geht es jetzt nicht darum, den Bismarck in seiner Substanz zu verändern. Es geht auch nicht mal darum, den Bismarck jetzt irgendwie zu ummanteln oder was ich da alles von hübschen Sachen gelesen habe. Weil also ein Denkmal muss in seiner Substanz und auch in seiner Wahrnehmbarkeit im Stadtbild erhalten bleiben. Aber es geht um ein sichtbares Sich-Verhalten zu diesem Bismarck aus der heutigen Zeit, also wenn man so will, eine Kommentierung, die im öffentlichen Raum auch wahrnehmbar ist, zusätzlich zum Bismarck und damit eine weitere Bedeutungsebene hinzufügt und idealerweise eine Spannung erzeugt, mit der man sich dann heutzutage auseinandersetzen kann.
Den Ideenwettbewerb hält zwar auch Jürgen Zimmerer, der Leiter der Hamburger Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, für einen Schritt in die richtige Richtung. Den Granit-Bismarck aus Denkmalschutzgründen aber gar nicht antasten zu dürfen, das hält er für falsch.
Das ist natürlich ein Problem, weil es ja Vorschläge gibt, die Statue selbst zu verändern, den Kopf abzunehmen, mit Stacheldraht zu umgeben und diese Statue selbst zu entheroisieren. Und der Denkmalschutz sich jetzt quasi zum Begrenzer der Möglichkeiten auf der Dekolonisierung des öffentlichen Raumes ist das halt einfach ein Riesenproblem.
Jürgen Zimmerer hätte sich eine Debatte über den Denkmalschutz des steinernen Bismarcks gewünscht. Natürlich sei auch er gespannt darauf, was beim Ideenwettbewerb herauskommt. Er ist aber auch skeptisch, wie dem 34-Meter-Koloss etwas entgegengesetzt werden soll.
Eigentlich ist die Statue ja so groß und so wuchtig, dass man eben an der Statue selbst oder in unmittelbarer Nähe etwas Großes anbringen muss, um diese Wirkung eigentlich zu erschüttern und ein Störgefühl, wie Senator Broster genannt hat, eben zu erzeugen, eben die Entheroisierung. Wenn das nicht möglich ist, weil man schon vorher sagt, ihr dürft nicht an die Statue ran, läuft es ins Leere.
Auch Millicent Adjai vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial hätte sich gewünscht, im Wettbewerb Abrissideen zuzulassen. Denn um über Otto von Bismarck zu sprechen, brauche es das überdimensionierte Standbild sicher nicht.
Bevor morgen der Ideenwettbewerb beginnt, berichtete Axel Schröder aus Hamburg. Was Sie zum Wochenbeginn druckfrisch in den Zeitungsfeuilletons lesen können, das wiederum kann Ihnen jetzt Tobias Wenzel sagen.
Es ist ein Tanz am Kraterrand. Diese Bundesregierung wird weniger als zögerlich in die Geschichtsbücher eingehen, sondern als die, die alle Beschränkungen, Kontrollen, Zurückhaltungen einer langen Friedenszeit zerbrach, schreibt Friedrich Küpersbusch in der Taz. Grüne, FDP, Union und ein strammer Medientenor eifergeifern der nächsten Waffengattung entgegen. Da geht es dann um Kampfjets, deren Überführung uns völkerrechtlich in den Kombattantenstatus brächte. Medienkritik äußert auch Ulrich Schmid in der Neuen Zürcher Zeitung. Er hat eine eigenartige Fixierung der linken deutschen Medien auf Israel ausgemacht. Als einen Beleg nennt Schmid die seiner Meinung nach geheuchelte Besorgnis, mit der Spiegel gefragt hat, ob sich deutsche Minister mit rechtsextremen Ministern der neuen Netanjahu-Regierung treffen sollten. Kritik am demokratisch gewählten Netanjahu sei natürlich legitim, findet Schmid. Etwa am Versuch Netanjahus, die Justiz zu schwächen und an seiner Siedlungspolitik. Ulrich Schmid hat nur ein Problem mit einer aus seiner Sicht verkappten Israelfeindlichkeit und mit der damit einhergehenden Doppelmoral. In Kairo, Teheran, Tripolis und Riad gebe es Repression und Zensur. Von diesen Missständen aber liest man in deutschen Medien selten. Warum verurteilt man den kleinen Sünder so hingebungsvoll und futiert sich um die Großen? Das habe mit dem Einfluss der für viele Linke prägenden postkolonialistischen Weltsicht zu tun. Hier würde Israel zur Täternation gemacht und die Juden zu imperialistischen Monstern. Und als solche tauchen sie dann in Karikaturen oder an der Documenta in Kassel wieder auf, ergänzt Ulrich Schmid in der NZZ. Helfen, diesen Antisemitismus-Skandal aufzuarbeiten und derartiges in Zukunft möglichst zu vermeiden, soll ein juristisches Gutachten. Das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Auftrag gegeben. Auch die Frankfurter Allgemeine konnte es schon vor seiner Veröffentlichung einsehen. Das alles ist allerdings zu komplex, um es mal eben in dieser Kulturpresseschau abzuhandeln. Deshalb lesen Sie den Artikel bitte selbst in aller Ruhe. Stattdessen hier noch etwas aus der Süddeutschen Zeitung, das sehr hellhörig macht. Jesus hatte letztens einen nicht so guten Tag, sagt er. Zu viele Momente des Zweifels und der Wut. Anders dagegen lief es bei Shakespeare. Er habe viel Arbeit erledigen können und sich trotzdem noch mit Freunden kurzschließen können, schreibt Michael Morstedt. Auf der Website Character AI oder der entsprechenden App fürs iPhone können Nutzer mit bekannten Persönlichkeiten, Lebenden wie Toten, chatten. Genauer, nicht mit den Berühmtheiten, sondern mit der künstlichen Intelligenz, die sie simuliert. Das sei meist gratis. Meist. Sie möchten den KI-Hitler freischalten? Kostet 15,99 €. Nazis und andere Verbrecher würden hier wortgewandt und abwiegelnd ihre Unschuld beteuern. Statt Fake News also automatisierte Geschichtsfälschung, kommentiert das Morstedt und erwähnt die Gefahr, gewisse Menschen könnten die künstliche Intelligenz mit den Prominenten selbst verwechseln. Wichtig sei deshalb ein Grundmisstrauen gegenüber jedweder Form von Text. Morstedts Fazit in der SZ: Die Welt ist jedenfalls definitiv seltsamer geworden. Hans Zippert macht sie sogar noch seltsamer, als sie sowieso schon ist. Tausende Postbedienstete sind in den Ausstand getreten, schreibt der Satiriker in seiner Kolumne für die Welt. Der Verdacht besteht allerdings, dass dieser Streik von ganz oben angeordnet wurde. So hätte Olaf Scholz jetzt wenigstens eine glaubhafte Erklärung, warum sich der DHL-Versand von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine schon wieder verzögert.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Danke fürs Zuhören. There were times I couldn't see you.